Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wie kann man die vermeintlichen Schwächen des Designs positiv deuten? Und wie ist es möglich, inmitten von Depression und Verwirrung ein positives Zukunftsbild zu zeichnen, ohne im geringsten naiv zu wirken? Und wie lässt sich der Begriff Männlichkeit mit Queerness verbinden? Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Kerusch. In der letzten Sendung sprachen wir mit Hella Jongerius darüber, wie sich die gesamte, ja wirklich die gesamte Wirtschaft verändern muss und darüber, was sie, wenn sie für einen Tag Königin der Welt wäre, anordnen würde. Es lohnt sich also noch einmal in die Folge 93 hineinzuhören, auch wenn ihr verstehen wollt, wie es möglich ist, als Designerin bei riesigen Unternehmen Kreislaufsysteme einzuführen. Unser heutiger Studiogast ist Dr. Felix Kosok. Der junge Designer und Designwissenschaftler ist zugleich Vorstand unseres Deutschen Designerclubs. Er promovierte 2020 an der HfG Offenbach zur ästhetisch-politischen Dimension des Designs. Für seine grafischen Arbeiten hat Felix bereits viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem vom Type Directors Club New York. Seit 2021 lehrt er als Professor für Grafikdesign und Designtheorie an der German International University in Berlin. Neben seiner Vorstandstätigkeit beim TDC ist er übrigens auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung und in der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik. Mein Kollege Georg Christoph Bernd spricht mit Felix nun über seine lebenslange Verbundenheit zur Architektur der klassischen Moderne, über seine Vorstellung von Design und Demokratie und natürlich über sein Design. Das ist ein Design, das mit Style Politics genauso eng zusammenhängt wie mit Queerness, mit schriller Mode und mit der geliebten Heimatstadt.
Ja, heute sind wir mit Felix Kosok verbunden. Felix ist in Berlin. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch geklappt hat und dass das einfach nach deiner Vorlesung jetzt direkt noch eingeschoben werden kann.
Ja, freue mich auch sehr. Bin schon ganz gespannt.
Ja, was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster guckst von da aus?
Ich habe tatsächlich ein tolles Büro hier an der German International University bekommen. Als ich mir die zum ersten Mal angeschaut hatte, habe ich gesagt, das ist ja wunderbar. Hier ist ein Büro mit so einem riesen Balkon, wo so eine Blumenwiese drauf ist. Und dann habe ich direkt das Büro bekommen und schaue gerade auf eine schöne Blumenwiese und auf einen blauen Himmel in Alt-Tegel.
Wunderbar. Wir steigen mal direkt mit deiner Doktorarbeit ein. Die ist ja unter dem Titel Form, Funktion und Design über die ästhetisch-politische Dimension des Design erschienen. Und die baut auf der These auf, dass alles immer auch anders sein könnte, als es ist. Also, dass wir Politik, Gesellschaft gestalten können. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also, in welcher Hinsicht wir Politik und Gesellschaft mit Mitteln des Designs gestalten können?
Also, mich hat natürlich in meiner Doktorarbeit die Frage interessiert, inwieweit Design auf eine Art und Weise an sich schon demokratisch ist oder an sich eben diese politische Dimension besitzt, alleine dadurch, dass es Design ist. Und von daher habe ich mich ganz konkret auf die Frage konzentriert, wie lässt sich eine politische Dimension in allem Design beschreiben? Also ich habe außen vor lassen, musste ich ganz konkrete Anwendungen von Design auf Politik, die auch super wichtig sind und auch jeweils eine eigene Doktorarbeit brauchen natürlich. Also wie man politische Prozesse und Institutionen vielleicht verbessern könnte, wie man Wahlvorgänge optimieren kann, wie man Partizipation ermöglicht. All diese Dinge sind hochgradig interessant, aber waren eben genau nicht das, was mich interessiert hat. Weil mich die Frage interessiert hat, gibt es etwas am Design, was an sich schon eben Demokratie als Lebensform vermittelt oder demokratische Werte im Sinne von Gleichheit und Freiheit, sagen wir mal, indirekt vermitteln kann? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und die kurze Antwort darauf ist eben, im Design zeigt sich uns die Welt als eine gestaltbare Welt, weil wir eben sehen, es wurden bestimmte Designentscheidungen getroffen und so sieht es jetzt gerade aus. Das ist die Art und Weise, wie wir diese bestimmte Sache ausgestaltet haben. Aber durch Design haben wir natürlich immer die Möglichkeit, es auch alles ganz anders zu machen oder weiterzudenken, weiterzuentwickeln, neu zu denken. Und Design als Design zeigt das eben in seiner Form bereits schon eben auf eine ästhetische Art und Weise. Und somit, darin liegt für mich der Kern von, ja, politische Dimension ist ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht sowas wie eine Politizität des Designs. Also so eine latente, die Möglichkeit, daran natürlich politisch anzusetzen und aber auch gleichzeitig immer dieses gutes Design hält das eben präsent oder gutes Design zeigt, dass alles gestaltbar ist und dass auch alles anders gestaltet werden könnte, als es gerade ist. Und da liegt für mich eben in meiner Doktorarbeit der Kern dieser politisch-ästhetischen Dimension drin.
Du hattest ja in der Doktorarbeit auch mit dem Begriff des Weltverbesserungsmantras, also dieser sozusagen einer ja vielleicht romantischen, möglicherweise auch kitschigen Vorstellung davon, dass Design an und für sich im Grunde auch weltverbessernd sei. Das würde ich mir ganz gerne mal ein bisschen tiefer verfolgen.
Ja, ich würde fast unterschreiben, dass Designerinnen und Designer so einen gewissen grundlegenden Optimismus immer mitbringen an alle Sachen, die sie machen, dass eben die Welt irgendwie verbessert werden kann, immer besser werden kann. Auch, und das ist so ein bisschen das Mantra, was das Design natürlich immer wiederholt. Also, dass man, wenn man es nur richtig designt, dann lassen sich alle Probleme der Welt irgendwie lösen. Und alle Probleme der Welt lassen sich dadurch lösen, dass wir besseres Design dafür finden. Das ist so ein bisschen dieses Weltverbesserungsmantra. Was natürlich auf eine Art und Weise auch problematisch ist, weil es gibt Probleme in dieser Welt, die sind vielleicht gerade auch erst durch Design entstanden. Also da ist die Frage, ob jetzt neues und besseres Design oder anderes Design diese Probleme jetzt automatisch löst schon. Es gibt aber auch Probleme, die lassen sich vielleicht gar nicht durch Design lösen, sondern nur durch Zusammenarbeit, durch gemeinsames Handeln. Das ist so ein bisschen das, was ich kritisieren würde. Wobei ich auch selber als Designer das Gefühl habe, dass man diesen grundlegenden Optimismus den Designern gar nicht wegnehmen darf. Ich finde, da ist einfach die Rolle des Designs, genau darin liegt die Rolle des Designs, die Aufgabe des Designs, so einen Grundoptimismus mitzubringen und immer die Welt, als eine gestaltbare Welt zu sehen, als eine Welt der Probleme, die wir angehen können und die wir lösen können. Und von daher hat dieses Weltverbesserungsmantra auch irgendwie eine Funktion, die es erfüllt, glaube ich, fürs Design.
Das Ästhetische kann ja auch als außerordentlich oberflächlich verstanden werden zumindest. Ein Design wird jetzt im Sinne von Ezio Manzini oder von Mariana Amadouyo, die wir auch schon im Programm hatten, ja im Social Design vor allem im Sinne des Informierens, des Befreiens, des Enablens verstanden. Aber es kann ja auch sehr banal sein. Und wie gehst du mit der Frage dieser Banalität des Designs um?
Für mich, ne, wo die Motivation tatsächlich auch für meine Doktorarbeit, aber auch für meine eigene Arbeit war, die Sachen, die dem Design immer vorgeworfen werden, als wären das die Schwächen des Designs, als wären das die großen Fehler, die Design macht. Also als das ist halt abhängig von Mode, abhängig von Trends, dass es auf eine Art und Weise sehr visuell ist und eben diese ästhetische Dimension besitzt. Genau diese Schwächen des Designs nehme ich mir vor und möchte sie eigentlich in Stärken umkehren. Also dafür argumentieren zu sagen, gerade weil Design visuell ist, gerade weil Design auch zeigt, dass sich Dinge verändern können, mit dem Zeitgeist eben verändern können. Gerade deswegen ist Design politisch. Und das legt natürlich einen Fokus auf diese ästhetische Dimension des Designs und sagt, im Design, wenn es eben visuell stark ist, aber nicht nur visuell stark, sondern auch eben diese Gestaltbarkeit im Design präsent hält, dann gibt es in dieser ästhetischen Dimension eine Stärke des Designs, die man nicht unterschätzen sollte, dadurch, dass es eben visuell uns vor Augen führt, dass die Dinge designt worden sind und dass sie auch anders gestaltet werden könnten, als sie gerade sind. Also das Ästhetische hat zwar immer diesen Ruf von erstmal banal zu sein oder irgendwie auch die Sphäre der Manipulation oder der Verführung, aber für mich ist das Ästhetische immer der Raum der Freiheit und der Raum des Spiels und dessen, wo eben neue Dinge ausprobiert werden können.
Wir haben ja, momentan sind wir ja in diese Phase eingetreten, in dem auch der Deutsche Designer Club durchaus eine Rolle spielt. In der Vorphase dieser Bewerbung um die World Design Capital 2026 der Region Frankfurt-Rhein-Main unter dem Titel Design for Democracy. Da werden wir mit Matthias Wagner-Kahr und Nicole Deitelhoff nochmal ausführlich drüber reden in der nächsten Woche. Aber du hast jetzt kürzlich im DDC-Magazin einen Text über Design gegen Demokratie geschrieben. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr interessant, zumindest diese Kippfigur für und gegen. Was meinst du mit diesem Design gegen Demokratie?
Ich fühle mich ja immer so wie der geheime Cheerleader des Designs. Ich bin der größte Fan von Design und auch von buntem Design, von lautem Design, von modischem Design. Also ich nehme die Rolle schon gerne an, immer die Schwächen des Designs als Stärken herauszustellen und all diese Dinge. Aber darüber darf man natürlich nicht vergessen, dass Design, wie ich schon gesagt hatte, auch Teil vieler der Probleme ist, die wir heute haben und dass viele Dinge, die gegen eine Demokratisierung der Gesellschaft oder gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen gerichtet sind, dass auch diese Dinge designt worden sind und dass Designer und Designerinnen da involviert worden waren. Das krasseste Beispiel aus dem Text auch, oder das ist nicht mein Beispiel, das ist ein Beispiel von dem Designtheoretiker Mahmoud Keshavarz, der sich um die Dekolonisierung des Designs bemüht, ist eben die europäische Außengrenze, die tödlichste Grenze der Welt. auch diese Grenze oder die Strukturen dieser Grenze, die Infrastrukturen, Frontex, all diese Dinge, die seltsamen Gates, durch die man durchlaufen muss, all diese Dinge sind natürlich designt worden und mit einer bestimmten Intention designt worden. Und diese Intention ist eben, Menschen aus der Europäischen Union rauszuhalten. Und von daher sind das ganz klar Designs, die nicht demokratiefördernd sind. Und diese problematischen Beispiele muss man sich eben auch vor Augen führen, wenn man für die positiven Seiten argumentieren möchte.
Das sind ja sehr stark politische Themen, auch die du hier adressierst. Und du bist ja spätestens mit der Entscheidung, beim DDC des Amtes eines Vorstandes anzunehmen, designpolitisch auch aktiv geworden. Hast du so etwas wie eine designpolitische Programmatik, die du mitführst?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich keine Ad-hoc-Antwort darauf, weil was schon darauf hindeutet, dass ich keine richtige Programmatik dabei verfolge. Eher so eine Grundhaltung oder eine Tendenz oder eine eigene Tendenz dem Design gegenüber, dass ich eben genau mich auf die Stärken des Designs konzentrieren möchte und auch da rausstellen möchte, wie man diese Stärken des Designs einsetzen kann für die Welt, für die Gesellschaft, für die Verbesserung, für eben auch diese ganzen politischen Themen, wo Design immer ein bisschen den Tisch runterfällt, aber eigentlich ganz, ganz wichtig ist, bei all diesen Themen involviert zu werden.
Du bist ja ganz auffällig eben auch Designer. Also ich meine, du bist jetzt in der letzten Zeit eben in designpolitischen Kontexten sehr wahrnehmbar als Publizist, aber du bist ja Entwerfer und du arbeitest eben auch mit den Mitteln des Grafikdesigns eben auch sehr stark in Modekontexten. Also du trägst selbst von dir entworfene Stücke, trägst aber auch Stücke, die eben prinzipiell sehr pop-orientiert sind, sehr auffällig, sehr grell, schrill. Und das ist bei dir für mich zumindest eben so besonders, du arbeitest eben auch mit deinem eigenen Körper als Designgegenstand oder als gestaltbar. Postest auch Selfies aus dem Gym. Dieser sehr athletische Körper zugegebenermaßen scheint sozusagen ein Designgegenstand für dich zu sein. Liege ich da richtig oder?
Ja, definitiv. Also ich komme, also ein bisschen für den Hintergrund dieser Geschichte ist natürlich auch, dass ich früher mal Leistungsschwimmer war, also aus dem Leistungssport komme und von daher immer schon darauf getrimmt worden bin, körperlich mich fit zu halten. Aber tatsächlich hat das Ganze für mich auch eine neue Dimension angenommen im Sinne von, jetzt sage ich mal, identitätspolitischen Fragen im Design, dass gerade der Körper im Design so oft ausgeklammert wird und auch außen vor gelassen wird, weil natürlich Design auf eine Art und Weise immer nachgesagt wird, es sollte neutral sein, es sollte möglichst universal sein, der Designer oder die Designerin im Hintergrund stehen und nicht zu sehr das Ganze beeinflussen. Aber es sind natürlich Perspektiven, die jetzt vor allem durch queer-feministische Kritiken aufgebrochen werden, wo eben genau danach gefragt wird. Aber Design ist doch eine körperliche Technik der Optimierung. Warum spielt da nicht gerade der Körper im Design auch eine riesengroße Rolle? Da ist Charlotte Rode, eine Type-Designerin, eine Typografin, eine feministische Typografin, ein großes Vorbild für mich, weil sie eben genau beschreibt, dass sie ihre Schriften, ihre Buchstaben als Erweiterung ihres eigenen Körpers versteht. Von daher sind es ganz klar, auch auf eine Art und Weise, wenn man das jetzt so einkategorisieren möchte, weibliche Schriften. Also sind definitiv Charlotte Rode Schriften und ihr eigener Körper ist eben auch Teil des Designprozesses und von daher auch immer Teil des Designergebnisses. Deswegen finde ich schon, dass so eine neue Bewegung, und das wäre dann auch was ich verfolge, bedeuten könnte, dass man eben wieder den Körper mehr ins Spiel bringt, wenn es um Design geht. Und ja, das versuche ich vielleicht so ein bisschen damit. Aber es ist natürlich auch viel Selbstinszenierung. Das kann ich nicht leugnen.
Eindeutig, ja. Du bist durch deine Präsenz in queeren Kontexten ja auch so eine Art Symbol. Also sozusagen einer der prominenteren, jüngeren Designer, die eben in diesem Kontext aktiv sind, beschäftigt sich aus einer queeren Perspektive mit einem neuen Bild von Männlichkeit. Das klingt ja erstmal so ein bisschen paradox. Also diese Männlichkeit ist ja ein Begriff, der gar nicht so sehr in diesem queeren Kontext üblicherweise verwendet wird. Also was ist denn in diesem Sinne eine neue Männlichkeit aus einer queeren Perspektive?
Ja klar, es klingt erstmal kontraintuitiv zu sagen, Queerness bedeutet ja per se erstmal, dass man diese starken Gender-Kategorien hinterfragt und durchbricht und von daher auch dem Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit ein bisschen eigentlich kritisch gegenübersteht. Das ist aber, glaube ich, nur die eine Seite der Medaille, weil ich glaube, es liegt gerade ein großes Potenzial darin, diese Kategorien, die ja unsere Gesellschaft geprägt haben, die auch unser Leben prägen, die unser Verständnis prägen, diese Kategorien quasi auch wie Designobjekte zu behandeln und sie anders und neu gestalten zu können, als sie gerade sind. Also auch wieder diese politische Dimension darin zu entdecken. Und für mich ganz klar ist ein queeres Bild von Männlichkeit auch eine Männlichkeit, die irgendwie durchlässig sein kann für die Welt, die nicht immer nur hart und stark sein muss, sondern eine Männlichkeit, die auch äußere Einflüsse zulässt, die eben sich öffnet für die Welt und ganz anders interagieren kann. Und da finde ich es besonders wichtig, eben diese Männlichkeit nicht aufzugeben, sondern die Möglichkeit zu haben, die Männlichkeit neu zu definieren und vielleicht auch einfach mal die Farbe Pink mehr zu tragen, als es sonst üblich wäre für Männer.
Ja, zu Pink. Ich habe ja in unserem Vorgespräch mit Erstaunen festgestellt, dass Rosa von Braunheim zum Thema Pink ja nicht nur wie du in Frankfurt geboren ist und wie du an der HFG Offenbach, also damals noch die Werkkunstschule, studiert hat. Er ist auch wie du offenbar in einem Gebäude des neuen Frankfurt aufgewachsen. Er lebte ja als Jugendlicher im Stadtteil Braunheim, nachdem er sich auch seinen Namen zugelegt hat. Dieses Aufwachsen im neuen Frankfurt, in diesen Gebäuden. Also was hat es mit dir gemacht? Oder du bist ja gerade schon im ersten Moment an mit diesem Design, mit dieser Architektur konfrontiert gewesen.
Wenn es jetzt das Beispiel Rosa von Braunheim wäre, dann müsste ich dann Felix von Zickzackhausen sein. Da bin ich nämlich groß geworden. Das ist eigentlich auch ein lustiger Name. Da sollte ich nochmal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht ganz guter Künstlername wäre. Ja, für mich war das neue Frankfurt vor allem, hat vielleicht so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen einem Design, demokratischen Design der Gleichheit und einem demokratischen Design der Freiheit aufgemacht, weil ich als Kind immer nicht nachvollziehen konnte, warum diese ganzen Architekturstudenten bei uns zu Hause, Architekturstudentinnen und Studentinnen bei uns zu Hause vorbeischauen wollten und sich diese tolle historische Architektur anschauen wollten, weil für mich war es einfach nur eine sehr, sehr kleine, bisschen enge Wohnung, die gar nicht so spektakulär war, dass sie unbedingt sehenswert war. Also als Kind habe ich sage ich mal, so ein sehr funktionales, sehr effizientes Design, was eben an so einer Gleichheit orientiert ist, eher als einengend empfunden und habe dann erst durch mein Designstudium gelernt, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte. Da spaltet sich natürlich für mich auf, dieses Thema von, es gibt zum einen dieses Bestrebungen, möglichst demokratisch zu gestalten und für alle die Grundbedürfnisse zu erfüllen, zu ermöglichen. Und das stößt aber immer an bestimmte Grenzen, wenn es um Freiheit geht, weil nur weil wir alle trinken, essen, schlafen müssen, können wir noch nicht ableiten davon, dass wir das müssen, wie wir es eigentlich machen. Also jeder hat dann immer doch noch die Freiheit, das auszugestalten und vielleicht anders zu machen als die anderen. Und da ist natürlich immer fürs Design ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld war irgendwie für mich als Kind ganz offensichtlich, als ich in dieser Wohnung gewohnt habe.
Reden wir mal kurz über Style Politics. Dazu kann meiner Meinung nach ein theoretisch orientierter Designer erheblich viel mehr sagen als ein reiner klassisch ausgebildeter Soziologe. Obwohl das durchaus ein soziologisches Thema ist. Aus welcher Perspektive beschäftigst du dich mit Style Politics und was ist das eigentlich auch von der Definition her?
Genau, Style Politics ist das Thema, was ich aktuell bearbeite oder das, was mich gerade interessiert, auch als eine Ableitung aus meiner Auseinandersetzung in der Doktorarbeit, weil Style natürlich etwas ist, was im Design immer vorgeworfen wird als etwas, was zu oberflächlich ist, was irgendwie frivol ist, dekadent vielleicht sogar auch, und irgendwie dem Wesen von Design gar nicht gerecht wird. Also Style ist immer das Gegenteil von Design. Styling sind immer die Sachen, die die anderen falsch machen. Ich beschäftige mich jetzt natürlich genau damit, warum Styling, starke visuelle Präsenz im Design auch eben eine politische Dimension besitzt und warum gerade Style in seiner modischen Vergänglichkeit, in seiner Oberflächlichkeit eine politische Dimension dadurch besitzt, dass es auch immer uns vor Augen führt, dass die Dinge veränderbar sind. Also dass die Dinge sich über die Zeit automatisch werden verändern müssen, dass bestimmte Styles und Trends auch vergehen und verschwinden, also dass es so einen historischen Prozess gibt, was zugleich aber auch irgendwie dem Ganzen eine natürliche Dimension gibt. Also es ist wie ein natürlicher Prozess der Geschichte, dass alles auf eine Art und Weise erstmal künstlich gemacht ist, also alles ist von uns künstlich gemacht im Style, aber auf eine Art und Weise wird es dann wieder Natur, dadurch, dass es in der Zeit vergeht. Und dadurch entsteht natürlich eine ganz interessante Doppelperspektive auf eine Politik des Style, die eben ganz klar betonen kann, durch Mode, durch Style können wir bestimmte Dinge aufbrechen, die uns wie Natur erscheinen. Also zum Beispiel die Kategorien männlich und weiblich lassen sich natürlich durch Style, durch Styling, durch Klamotten, aber auch durch visuelle Codes hinterfragen und aufbrechen. Und es lässt sich zeigen, dass sie auf eine Art und Weise auch diese scheinbar natürlichen Kategorien auf eine Art und Weise sehr künstlich sind oder von uns gemacht sind, entstanden sind, gemacht worden sind. Und zugleich steckt dann im Style dann genau die andere Kehrseite, dass eben auch alles mit der Zeit wieder vergehen muss und dadurch dann doch auch wieder Natur ist. Und ich glaube, das erzeugt ein interessantes Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Begriffen Natur und Künstlichkeit oder Natur und Geschichte, die eben gerade so eine Dimension aufmacht, dass man die beide zusammendenken muss. Dass es nicht die eine Sphäre der Natur gibt, die unveränderbar ist, die zu der wir jetzt keinen Zugriff haben. Und dann gibt es das alles, was künstlich gemacht ist, sondern das künstlich Gemachte und das Natürliche sind zwei Dinge, die durcheinander vermittelt sein müssen. Und Style ist für mich eine der Sphären, in dem diese beiden Dinge miteinander vermittelt werden.
Wunderbar. Das ist, also da bist du gerade am Arbeiten, schreibst darüber oder hast du dazu schon publiziert?
Ich war jetzt gerade bei einem Symposium eingeladen in der Fachhochschule Würzburg, wo ich sozusagen so einen ersten Arbeitsstand präsentiert habe. Ist aber was mich tatsächlich schon lange interessiert. Also auch im Bezug auf Camp-Style hat meine Doktormutter, ich mag dieses Wort sehr gerne, Doktormutter Juliane Remtisch gerade auch bei der Galerie Buchholz einen schönen kleinen Band dazu veröffentlicht über Camp Materialism, also wie dieser Camp-Style, der ja auch sehr für Künstlichkeit steht, gerade auch diese natürliche Seite besitzt, dadurch, dass es sich für Vergänglichkeit interessiert oder für bestimmte Materialien, die vergehen. Also diese Verbindung interessiert mich gerade sehr und da bin ich gerade noch am Sortieren, wie sich das als eine Politik des Style so durchdeklinieren lässt.
Wir hatten ja eingangs kurz über diese World Design Capital Thematik gesprochen, die ja Frankfurt und die ganze Region betrifft. Du legst ja sehr großen Wert auf deine Herkunft aus Frankfurt, also trittst eben auch in Posts, Videos auf als jemand, der sozusagen für diesen Ort spricht, der ein sehr, sehr spezieller Ort ist. Also welche Aspekte Frankfurts sind denn für dich besonders wichtig?
Ja, Felix von Zickzackhausen kommt wieder zur Sprache und auch irgendwie ein Felix des Style, weil ich tatsächlich, du hast es ja angesprochen, auch T-Shirts mache und ich habe dieses eine T-Shirt natürlich in Anlehnung an Haftbefehl gemacht, den Rapper aus Offenbach, Babo, und das ist einer seiner Songs, Babos wissen, wer der Chabo ist, und habe dieses Babo-Wort genommen und es in der Barbie-Schrift gesetzt, also auch wieder mit diesem Männlichkeitsbild des Babo, des Bosses gespielt und nur allein dadurch, dass er in der Typografie von der Barbie-Puppe steht, verändert sich dann schon automatisch was. Das ist natürlich nur ein Hinweis darauf, dass ich finde, dass eben Designerinnen und Designer auch immer mit ihrer Herkunft arbeiten müssen oder sich damit auseinandersetzen müssen, woher sie kommen und das auch immer ein wichtiger Teil von der Arbeit ist, die sie machen. Deswegen ist ganz eindeutig natürlich Frankfurt auch ein Teil von mir. Ich arbeite ja auch in der Design-Kollaboration Büro 069, die haben wir ganz bewusst Büro 069 genannt. Aber auch 069, weil die 069 die Vorwahl von Frankfurt und Offenbach ist. Also auch diese Verbindung von meinem Herkunftsort Frankfurt und dem Ort, wo ich studiert habe, Offenbach, dass man da auch das wieder miteinander verbinden kann. Aber es ist, wie gesagt, sehr wichtig für uns sozusagen das Verortetsein in einer bestimmten Stadt, in einer bestimmten Struktur, in der Herkunft, das auch nach außen zu tragen und ganz klar zu sagen, es gibt sowas wie eine 069-Ästhetik, es gibt Dinge, die uns beeinflusst haben in unserem Erwachsenwerden, die sich auch in unserer Designarbeit zeigen und es gibt sowas wie ein Design aus Frankfurt und Offenbach und da bin ich großer Verfechter auch von oder stehe dafür gerne ein als Person, dass das was Besonderes ist und nicht was man sozusagen unter den Tisch kehrt.
Frankfurt hat ja auch eine sehr starke Geschichte der Demokratie. Ich meine, es gibt ja immer wieder verschiedene revolutionäre Ansätze. Das ist der berühmte Wachensturm, also vom April 1833, als im 100 Aufständische versucht haben, durch den Überfall auf die beiden Polizeihauptquartiere, die Hauptwache und die Konstablerwache, eine nationale Revolution auszulösen. Oder eben auch, also die frühe Phase der RAF, das ist ja eine ganz tragische Geschichte im Grunde auch des politischen Frankfurt oder die auch zurückgehen auf die 20er Jahre, das neue Frankfurt. Was versprichst du dir denn oder was wünschst du dir sozusagen diesen Prozess, dieses Design in Democracy ausmachen soll? Also wenn nicht von Lösungen zu sprechen oder Ergebnissen, sondern den Prozess. Was wünschst du dir da?
Ja, also ich glaube auch, das ist das Geniale an dieser Bewerbung und da wird Matthias dann wahrscheinlich nächste Woche im Podcast auch drüber sprechen oder in der nächsten Folge, wenn Matthias Folge dann schon kommt. Dass genau diese Bewerbung Design for Democracy so viel Sinn macht für diese Region, weil all diese Demokratisierungsbewegungen oder jetzt zum Beispiel von Mainz der Buchdruck aus dieser Region gekommen sind und großen Einfluss hatten. Was ich mir davon verspreche, von diesem Aufruf Design for Democracy, ist gar nicht, dass jetzt die Region unbedingt World Design Capital wird, das ist fast ein bisschen nebensächlich, sondern eher, dass dieses politische Bewusstsein wieder eine Rolle spielt und dass gerade die Rolle, die Design für die Demokratie spielen kann, wieder präsent wird, wieder wachgerufen wird in den Designerinnen und Designern und dass auch ganz neue Rollenbilder für Designer und Designerinnen entstehen, dadurch, dass sie sich eben politischen Themen annehmen, aber auch ganz klar die Herausforderung annehmen, mit der Politik in Kontakt zu treten und mit der Politik gemeinsam zu versuchen, Dinge verbessern und gestalten zu können. Und es ist fast wie so ein neuer Aufruf zu ein neues Frankfurt 2.0. Genauso wie, ich meine, Bauhaus, gibt es jetzt auch das New European Bauhaus, mag man von halten, was man will, aber es gibt auf jeden Fall den Wunsch danach, Design durch eine Bewegung, durch einen Aufruf, eine neue Rolle zu geben. Und ich glaube, Design for Democracy ist eben genau dieser Impuls, das wahrzunehmen, welche Potenziale darin stecken, wenn man sich als Designer und Designerin eben politisch versteht und so versteht, dass man für die Demokratie auch designen kann und was tun kann.
Du hast ja schon 2021 mit dem Krisensichtbarmachen Dialoge zwischen Wissenschaft, Kunst und Design zusammen mit Stefan Kroll, Verena Kuni und Ellen Wagner so eine Art experimentelle Programmschrift zum Thema Wissenschaft und Design vorgelegt. Das war ja ein Ausstellungsprojekt, ein Theorieprojekt. Das finde ich, kann man nochmal abschließend drüber sprechen. Also was, Stichwort Design und Wissenschaft.
Ja, interessant. Ich habe da zuletzt auch sehr viel drüber nachgedacht, weil bei diesem Symposium, wo ich war in Würzburg, Taking Sides, organisiert von Friederike Popp, da ging es genau um die Frage, was bringen uns eigentlich die Unterscheidung von Disziplinen, wenn es um ästhetische Praktiken geht? Also was bringt uns die Unterscheidung zwischen Kunst und Design? Und in dem Fall war es noch dem Medium Fotografie. Also sind die überhaupt nützlich? Oder müssten wir nicht viel, ist es nützlich, danach zu fragen, was all diese Disziplinen unterscheidet? Oder ist es nicht viel wichtiger, danach zu fragen, wie diese ästhetischen Praktiken jeweils in unser Leben intervenieren und versuchen, was zu verändern? Das war da die Frage, aber davon abgeleitet stellte sich mir genauso die Frage, für außerästhetische Disziplinen ist das super wichtig zu unterscheiden, was ist das eine, was ist das andere. Und genau das war auch das Spannende in dem Projekt Making Crisis Visible oder Krisen sichtbar machen, als zum Start des Projektes die ganzen KrisenforscherInnen, also die WissenschaftlerInnen, an die Hochschule gekommen sind und auf die StudentInnen und die KünstlerInnen sozusagen getroffen sind. Und da war natürlich erstmal der erste Impuls von beiden, oh Gott, das ist jetzt was ganz, ganz Fremdes, was ganz anderes. Und das Spannende war dann zu sehen, wie im Prozess dieses ersten Workshops auf beiden Seiten klar geworden ist, es gibt auf beiden Seiten subjektive Anteile. Also es gibt auf beiden Seiten sehr subjektive Perspektiven, in der Kunst und im Design natürlich noch mehr als in der Wissenschaft. Aber auch in der Wissenschaft spielt eine subjektive Perspektive eine Rolle, wenn es darum geht, welche Forschungsfragen werden bearbeitet, aus welcher Richtung werden diese Fragen gestellt. Also erstmal dieser Moment der Annäherung zu erkennen, auf beiden Seiten gibt es Ähnlichkeiten, aber das Wichtige und das im Ausblick dann auf dieses Projekt in der Ausstellung war dann zu sagen, auch wenn es diese Ähnlichkeiten gibt, ist es dann dennoch wichtig, dass jeweils in eine andere Richtung gearbeitet wird. Also dass in der Wissenschaft ganz klar daran gearbeitet wird, die subjektive Perspektive zu objektivieren, um eben wissenschaftliche Aussagen treffen zu können, um eben nicht Neutralität zu erreichen, aber bestimmte Fakten vermitteln zu können. Und wohingegen dann das Design und die Kunst die ganz große Stärke haben, zu sagen, okay, wir müssen eben nicht nur auf diese objektive Perspektive gehen, sondern wenn es um die Kommunikation von wissenschaftlichen Fakten geht, wenn es um die Vermittlung von Wissenschaft geht, dann können wir ganz klar auf diese subjektive Seite setzen und da einen neuen Weg der Kommunikation finden. Und das war, glaube ich, das Experiment, Krisen sichtbar machen, zu sagen, es braucht diese beiden Perspektiven. Es sind wie zwei, oder es waren ja drei Perspektiven, Kunst, Wissenschaft und Design. Es ist wie so ein Dreiklang von bestimmten Weltzugängen, die sich jeweils ergänzen müssen, wenn wir sowas wie eine öffentliche Diskussion darüber haben möchten, was ist der Klimawandel, was sind die Folgen des Klimawandels und was müssten wir eigentlich tun oder was sind mögliche Handlungsmöglichkeiten, die sich uns eröffnen oder was sind Zukünfte, die wir da trotzdem noch draus entwerfen können. Bei solchen Krisen, auch bei diesen ganz großen Krisen, braucht es eben dann doch nicht nur die eine wissenschaftliche objektive Perspektive, sondern es braucht auch diese subjektiven Perspektiven, die Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Und das war, glaube ich, das, was ich aus diesem Experiment rausziehen würde, dass es sehr wichtig ist, die Unterschiede unter diesen Disziplinen und Perspektiven wahrzunehmen und dann aber genau zu sagen, wenn die zusammenarbeiten, dann kann daraus wirklich was Gutes entstehen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe ja noch unsere unumgängliche Abschlussfrage. Nämlich, was ist gut?
Ja, was ist gut? Das ist natürlich die große Frage im Design. Ich glaube, das ist das, was Design schon immer beschäftigt. Ich würde ja sagen, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, zu meiner Doktorarbeit, gutes Design ist eben Design, was genau diese Dimension der Gestaltbarkeit ästhetisch für uns alle präsent hält. Also gutes Design zeigt uns, dass die Dinge auch ganz anders gestaltet sein könnten, als sie es gerade sind.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war Georg im Gespräch mit Felix Kosok, der uns in diesen schwierigen Zeiten Hoffnung macht, dass wir wesentlich mehr gestalten können, als wir denken. Dabei geht es nicht nur um Mode, Apps und Events, sondern auch um unser Leben, ja, unsere Körper. Was uns beim TDC besonders wichtig ist und auf dem Hintergrund des brutalen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine immer wichtiger wird, Felix sagt ganz klar, dass wir unsere Demokratie selbst in die Hand nehmen und gestalten können. Genau darum, nämlich um Design und Demokratie, geht es auch in der nächsten Woche, wenn Georg mit Professor Matthias Wagner-Kahr und Professor Dr. Nicole Deitelhoff diskutiert. Es geht um die Entwicklung eines Hauses der Demokratie, um die Arbeit an der Demokratie in Museen und in der Wissenschaft. Und natürlich geht es um die Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main für den Titel World Design Capital 2026. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr uns dann wieder zuhören wollt und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Eure DDcast-Redaktion.